ARD. Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und an meiner Seite wie immer die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Grüß dich, lieber Malte.
Anja, in der vergangenen Woche hatten wir Götz Ulrich zu Gast, den Vizepräsidenten des Deutschen Landkreistages, Landrat des Burgenlandkreises im Süden von Sachsen-Anhalt. Und da hat der CDU-Mann ja ein ziemlich düsteres Bild der Lage gezeichnet. In seiner Heimat über 42% bei der Bundestagswahl für die AfD. Für die klassischen Parteien der Mitte, CDU, SPD, FDP, Grüne, gerade noch ein Drittel der Stimmen. Und Ulrich sagt, der Frust ist vielerorts zu greifen. Viele Menschen erlebten unseren Staat als nicht mehr voll handlungsfähig. Die berühmten nicht funktionierenden Schultoiletten, endloses Warten im Bürgeramt, ein Kampf um Termine bei der Kfz-Zulassung oder Bauanträge, die ewig auf eine Bewilligung warteten. Und das nehmen eben viele inzwischen als einen nicht funktionierenden Staat wahr.
Und warum funktioniert er nicht? Weil eben in dem Gesamtgefüge der Aufgabenwahrnehmung wir Kommunen so stark finanziell und auch personell von der Sozialverwaltung belastet sind, dass für viele andere Bereiche, dass da nichts mehr übrig bleibt, um das wahrzunehmen. Ich kann also nicht einfach 3 Mitarbeiter aus der Wohngeldstelle in die Kfz-Zulassung schicken, damit dann der Laden dort läuft, weil in der Wohngeldstelle oder nehmen Sie Hilfe zur Pflege bei der Vielzahl der alten Leute, die jetzt plötzlich bei den hohen Preisen in den Heimen auch noch Anträge im Sozialamt stellen, die Wartezeiten auch schon endlos sind. Und diese Situation kann nur aufgelöst werden, indem wir entweder deutlich mehr Geld bekommen. Das ist diese Forderung 3% mehr Umsatzsteueranteile für die Gemeinden. Davon hätten wir Landkreise mittelbar dann auch Vorteile. Und oder die Aufgaben müssen reduziert werden. Die Bürokratie muss abgebaut werden. Es müssen Ebenen wegfallen, um Personal umsteuern zu können, damit das, was die Menschen wahrnehmen, auch funktioniert.
Der Vizepräsident des Deutschen Landkreistages, Götz Ulrich, vergangene Woche hier im Wahlkreis Ost. Das gesamte Gespräch, alle unsere Ausgaben können Sie unter anderem werbefrei in der ARD-Audiothek nachhören. Jetzt können wir diese Beschreibung als Warnung nehmen. Wir können aber auch diese Warnung jetzt einfach mal mit einer Frau besprechen, die die Lage aus eigener Erfahrung nicht nur kennt, sondern inzwischen ganz konkret etwas machen kann, um die Unzufriedenheit zu kanalisieren. Und um die Unzufriedenen nicht alleine der AfD und Björn Höcke zu überlassen, hat sie sogar extra mit eine neue Partei gegründet, ist schon ein bisschen her. Überaus erfolgreich, damals zumindest von 0 auf fast 16%, schaffte sie es mit dem BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Inzwischen ist sie stellvertretende Ministerpräsidentin im Freistaat Thüringen und gleichzeitig noch Finanzministerin dieses beschaulichen Bundeslandes. Hallo Katja Wolf.
Ich grüße Sie.
Frau Wolf, ich habe es gerade schon mal gesagt, als Sie das BSW mit aufgebaut haben, da haben Sie explizit als Argument angeführt, Sie wollten Björn Höcke etwas entgegensetzen. Jetzt haben wir den Landrat gehört, Götz Ulrich, der hat aus seiner Sicht Gründe genannt, warum die Unzufriedenheit so groß ist, weil viele Bürger den Staat als nicht voll handlungsfähig ansehen würden, sagt er. Was tun Sie inzwischen dafür, dass der Staat wieder funktioniert?
Naja, das... Der Punkt ist ja, er hat ja an vielen Stellen recht, ne? Also ich kann ja die Analyse, die er hier sehr sauber abgeliefert hat, an vielen Punkten auch aus meiner eigenen Erfahrung als Oberbürgermeisterin einer damals noch kreisfreien Stadt durchaus teilen. In Eisenach war die Situation ähnlich. Ja? Als ich ins Amt kam, waren eine ganze Reihe von Schultoiletten nicht mehr benutzbar. Viele Schulen von der Schließung bedroht aufgrund von Brandschutzmängeln bis hin, dass die Situation auf den Verwaltungsstellen genauso aussah, es sehr lange gedauert hat, bis Anträge bearbeitet wurden, weil es eben wahnsinnig kompliziert ist und wahnsinnig viele Aufgaben bei den Kommunen abgeladen wurden. Und deswegen spricht er mir an vielen Stellen aus dem Herzen und auch das war ein Punkt, warum ich in die Landespolitik gegangen bin und gesagt habe, also nur immer sozusagen feststellen auf der Seite der kommunalen Ebene und das will ich sagen, ich bin immer noch tief verankert im Herzen bei der kommunalen Familie. Wir müssen was entgegensetzen. Ich habe an der Stelle, und ich will es mir jetzt nicht leicht machen und den schwarzen Peter in eine andere Richtung schicken.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben Sie ja die Möglichkeit
dazu. Um Gottes Willen, ja, aber ich, ne, auch an der Stelle können die Länder natürlich selbst und allein relativ wenig machen. Es braucht an der Stelle in ganz, ganz, ganz vielen Punkten eine Bundesgesetzgebung. All das, was Sozialgesetzgebung bedeutet, ist immer Bundesgesetzgebung. Und ich hoffe da maßgeblich auch auf die Reformen, die vorgeschlagen wurden durch diese Staatsmodernisierungskommission, die unter Thomas de Maizière gearbeitet hat und Stück für Stück genau auch diese Punkte, an welchen Stellen funktioniert systematisch Staat nicht mehr, an welchen Stellen ist es bürokratisch zu kompliziert, an welchen Stellen müssen wir einfach Strukturen vereinfachen. Das ist der erste Schritt und ich will mich damit nicht freimachen. Die Frage ist natürlich, wie werden Kommunen auch finanziell in die Lage versetzt, genau das zu lösen, was zu lösen ist, nämlich erlebbar für Bürger Aufgaben und ne, ganz klar, all das von der Schule, vom Kindergarten bis zum Friedhof, das Leben abzusichern.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich kann mich auch erinnern, ich war in Erfurt dabei zum Listenparteitag des neu gegründeten BSW und da haben Sie auch in Ihrer Bewerbungsrede gesagt, ich möchte der AfD etwas entgegensetzen. Ich möchte, dass dieses Land nicht an die AfD fällt, das Land Thüringen. Und schon zu diesem Zeitpunkt war nach meiner Meinung nach relativ absehbar bei den komplizierten Stimmenverhältnissen, Machtverhältnissen in Thüringen, dass sie mit in die Regierung gehen könnten. Also dass sie Finanzministerin wurden, war jetzt nicht so eine totale Überraschung. Was treibt sie denn dann an, wenn sie sowohl aus kommunalpolitischer Sicht als auch aus landespolitischer Sicht eigentlich sagen, es ist und bleibt viel zu wenig, denn Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger, ja, mit ihrer realen Umwelt, die von der Politik gestaltet wird, ist ja nun mal Demokratie-Voraussetzung. Ja? Also was hat Sie denn angetrieben, wo Sie doch immer wussten, es ist und bleibt knapp?
Es ist und bleibt knapp, aber es besteht trotzdem die Chance, Akzente zu setzen und Schwerpunkte neu zu setzen. Ich will das an einem Punkt deutlich machen. Sie haben vorhin den Punkt marode Schultoiletten und marode Infrastruktur genannt. Wir haben da was entgegengesetzt. Im Haushaltsentwurf finden Sie ein Milliardeninvestitionsprogramm für Thüringer Kommunen. Das gab es noch nie in dieser Größenordnung. Seit der Wende gab es noch nie die Chance für Kommunen, sehr unkompliziert Investitionsmittel des Landes mit einer 100% Förderung in Anspruch zu nehmen. Ohne dass es Förderprogramme wären, wo man sehr umständlich Anträge stellt und dann vielleicht trotzdem frustriert eine Ablehnung kriegt, sondern mit der klaren Ansage im Vertrauen auf die Selbstverwaltung und das Wissen der Kommunen, an welchen Stellen es gebraucht wird, sind wir dabei, im großen Vertrauensvorschuss jedes Jahr 250 Millionen über 4 Jahre den Kommunen unkompliziert als Investitionszuschuss zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, dass der Investitionsstau in den Kommunen bei ca. 1,6 Milliarden liegt, also immer noch nicht ausreichend ist, aber es ist natürlich ein Riesenschritt. Das ist im Bereich der Investitionen als Schwerpunkt gesetzt und hat natürlich klar auch das Ziel, dass Menschen wieder erleben, dass Staat funktioniert, dass Schulen funktionieren, dass Brücken wieder saniert werden können.
Aber es ist ja ein relativ, glaube ich, kompliziertes Konstrukt, was Sie da bemühen, was Sie über die Thüringer Aufbaubank spielen, die das Geld ausgibt. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Man könnte aber auch sagen, naja, wir leiten das Geld um zu den Kommunen, weil am Ende sind das ja jetzt einfach neue Schulden, die Sie machen.
Es ist kein kompliziertes Konstrukt. Für die Kommunen ist es sehr einfach, diese Kredite dann entsprechend bei der Aufbaubank abzurufen.
Aber es bleiben am Ende Schulden. Das Geld muss ja irgendwo herkommen.
Na klar, es ist eine Verschuldung des Landes. Am Ende zahlt das Land Zins und Tilgung. Das ist ein klares Bekenntnis zur Investitionstätigkeit oder Investitionsfähigkeit der Kommunen. Und ja, auf Kosten der Verschuldung, das finde ich in dieser Situation aber trotzdem richtig, weil auch ein Investitionsstau in Schulen, in Kindergärten, in Brücken, ist am Ende eine Verschuldung an der nächsten Generation. Ich will Ihnen das an einem Beispiel nennen. Ich habe in Eisenach es war immer klar, wir haben zu wenig Sporthallen. Der Bedarf konnte nie gedeckt werden. Zu Beginn meiner Amtszeit gab es ein Projekt, eine neue Sporthalle oder eine in einer alten denkmalgeschützten Immobilie eine Sporthalle zu bauen. Das waren damals Kosten von ca. 20 Millionen 2014 ungefähr. Wir sind jetzt bei Kosten von über 50 Millionen für dieselbe Sporthalle, weil wir einfach durch die Inflation, nicht weil das Projekt größer, schöner und besser geworden wäre, sondern weil die Inflation, die über die letzten Jahre gerade im Baubereich und gerade im kommunalen Baubereich dramatisch hoch war, die Baukosten so gestiegen sind, dass wir jetzt fast das Doppelte bezahlen, genau für dieselbe Baumaßnahme. Was will ich damit sagen? Ein Investitionsstau sind auch Schulden. Bloß eben nicht auf dem Konto, sondern auf der Straße und im Beton.
Aber warum ist es so schwierig, das Geld woanders einzusparen?
Weil wir jetzt schon ein strukturelles Defizit im Haushalt von 1 Milliarde haben, im Landeshaushalt. Wenn Sie mir einen Vorschlag machen, wo wir mindestens 1 Milliarde mal so locker fluffig einsparen können, das ist im Übrigen mehr als die überhaupt die freie Spitze ist sozusagen. Ne? Wir haben, und das ist völlig richtig so, durch die Einstellung von Lehrern, von Polizisten und. Wir haben alleine 4 Milliarden Personalausgaben als Land zu tragen. All das, was obendrauf kommt, was gebunden ist an rechtlichen Vorschriften, an gesetzlichen Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger, all das, was das Land leisten muss, hat nicht mal 1 Million an freier Spitze, was am Ende über den Landtag wirklich entschieden werden kann.
1 Milliarde.
1 Milliarde, Entschuldigung, ja, okay. 1 Milliarde. Das heißt, wir sind in der Situation, dass wir in dieser Größenordnung gar nichts einsparen könnten oder zumindest nichts einsparen könnten, ohne dass es dramatisch wehtut. Ich bin trotzdem dafür, dass wir jede Aufgabe sehr genau anschauen müssen. Ich bin trotzdem dafür, dass wir sehr genau und sehr kritisch schauen, was können wir uns noch leisten und was nicht. Deswegen haben wir unter anderem, klingt jetzt nicht dramatisch, ist für viele aber trotzdem schmerzhaft, den Reparaturbonus abgeschafft zum Beispiel. Wir haben im Bereich der Arbeitsmarktprogramme sparen müssen. All das ist in diesem Jahr schon passiert und trotzdem sind wir immer noch in der Situation, dass wir eine relativ hohe Neuverschuldung brauchen. Das heißt, wenn ich sage, ich muss den Kommunen aber noch mehr geben und sie brauchen noch mehr und das Land bräuchte doch noch und müsste noch mehr investieren, muss man sich immer klar sein, das würde immer zu Kosten der Verschuldung gehen. Und da haben wir natürlich auch eine Verantwortung für die Zukunft.
Aber wie beantworten Sie denn die klassische FDP-Frage? Die Steuereinnahmen sind jedes Jahr höher, also der Staat nimmt immer mehr Geld ein, aber er schafft es nie, mit dem Geld auszukommen. Warum ist es so schwierig, nicht einfach mal eine schwarze Null vorzulegen oder vielleicht mal ein bisschen Überschuss zu machen?
Weil die FDP es sich aus meiner Sicht tatsächlich zu einfach macht, weil die FDP nicht versteht, dass es einen wirklich starken Staat braucht, der handlungsfähig ist und den Eindruck erweckt, als könnte das irgendwie alles privat geleistet werden.
Aber das ist ja nicht nur die FDP, das sind ja viele Handwerker, die Ihnen das sagen. Viele Menschen, die einfach fragen, wie kann denn das sein, dass die immer oder dass die, wir, ihr, sie, wer auch immer, das Geld einnimmt, aber nie damit auskommt?
Naja, die Frage ist aus meiner Sicht, wie könnte der Staat auch mehr einnehmen? Ich persönlich finde die jetzige Steuergesetzgebung nicht gerecht. Wir haben eine überdurchschnittliche Belastung, im Besonderen von unteren mittleren Einkommen. Die sind im Verhältnis zu ihrer Steuerquote wahnsinnig hoch belastet und im Verhältnis zu sehr, sehr, sehr Vermögenden, die fast nirgends auf der Welt so wenig Steuern bezahlen wie in Deutschland. Das finde ich tatsächlich ungerecht. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich, und das ist das, was ich eben gesagt habe, immer wieder schauen, das, was wir im Haushalt eingestellt haben, ist das vernünftig entsprechend eingesetztes Geld? Ich will es an einem Beispiel machen und ich will das gar nicht politisch bewerten. Ein kostenloses Kita-Jahr ist sozialpolitisch ganz sicher, da sind wir uns alle miteinander einig, erstmal eine schöne Maßnahme. Kostet aber das Land einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr. Mein Ansatz wäre, wenn ich Schwerpunktsetzung vornehmen muss, zu sagen, natürlich für untere und mittlere Einkommen müssen Kita-Kosten getragen werden, gar keine Frage. Muss ich denn auch für wirklich ausgesprochen Gutverdiener die Kita kostenlos machen, die auf der anderen Seite aber ihre Betreuungskosten von der Steuer absetzen könnten? Das sind so Punkte, wo man einfach tatsächlich diskutieren muss und wo wir in der Verantwortung sind. Was will sich und was kann sich Staat leisten und an welchen Stellen haben wir für wen eine besondere Verantwortung?
Anja, ich lasse euch sofort nur noch eine Frage. Ich will mich jetzt gänzlich unbeliebt machen, nachdem ich hier schon die FDP vorgetragen habe. Aber wenn Sie sagen, das strukturelle Defizit ist im Haushalt des Freistaates Thüringen so groß, dass Sie im Grunde genommen sich gar nicht mehr bewegen können. Haben Sie ja ungefähr
dass gesagt. Wir relativ wenig Spielraum haben. Also 15 Milliarden klingt erstmal beeindruckend. Und wenn man genauer hinguckt, schmelzen die wie sozusagen Eis in der Sonne zusammen. Ja.
Aber da könnte ich doch auch sagen, gut, dann lassen wir es sein. Also dann schaffen wir halt dieses Land ab. Und schaffen ein größeres Bundesland, dann haben wir einfach auch mehr Bewegungsspielraum, weil dann ist das ganze Konstrukt ja offenbar zu klein gestrickt, als dass es noch überlebensfähig ist.
Naja, die
Warum
Debatte,
ist das so einfach gedacht?
Dieses ganz große Rad will ich jetzt gar nicht drehen, weil dann stellt sich natürlich sofort die Frage, warum würde es denn im Saarland funktionieren und bei uns nicht, die nicht mal die Hälfte der Einwohner von Thüringen haben. Ich glaube, alleine größere Strukturen sind nicht automatisch die Antwort. Aber wir haben natürlich eine Sondersituation und damit haben Sie einen Punkt im Osten, dass wir immer noch eine extrem niedrige Steuerquote haben. Das heißt, wir bezahlen oder wir können im Moment aus eigener Steuerkraft unseren Haushalt immer noch nur zu 60% entsprechend selber auf die Füße stellen. Und sind damit im Osten natürlich immer noch deutlich wirtschaftlich schwieriger aufgestellt, als das im Westen der Fall ist. Ich weiß nicht, ob die richtige Antwort ist, Identität und Strukturen komplett in Frage zu stellen. Ich bin immer dabei, dass man Punkte auch mal sehr ergebnisoffen diskutieren können muss und einfach auf einer Faktenbasis sich angucken können muss. Ich bin insoweit unverdächtig, Sachen in Frage zu stellen, weil wir die einzige Stadt in Deutschland waren, in Eisenach, die freiwillig ihre Kreisfreiheit aufgegeben hat. Weil normalerweise Städte recht verzweifelt um ihre Kreisfreiheit kämpfen und nicht diese freiwillig aufgeben. Wir sind aber auf der anderen Seite natürlich bei der Frage, wie groß müssen vernünftige Strukturen sein? Und da sind wir natürlich auch bei den Kommunen. Wir haben in Thüringen 635 Kommunen mit einer Größe, die deutschlandweit einmalig sind. In den 70er Jahren hat Nordrhein-Westfalen eine Kommunalreform geschafft, wo die Strukturen deutlich größer sind. Das ist auch nicht die Antwort auf alles. Aber wenn, dann muss man das natürlich tatsächlich einmal durchdeklinieren und gucken, was ist eine gesunde und vernünftige Größe.
Ich bin ja.
Aber ich will mich da gar nicht, ne? Um Gottes Willen, ich will mich hier gar nicht abducken vor der Frage, ob es nicht auch, wir hatten gestern eine gemeinsame Kabinettssitzung mit Sachsen-Anhalt festgestellt, dass es viele Punkte gibt, die uns gemeinsam betreffen, vom Gipsabbau bis zur Frage einer Wasserstoffstrategie. Natürlich ist auch die Frage der Zusammenarbeit, der vernünftigen Zusammenarbeit, wobei es die natürlich in vielen Bereichen auch schon gibt. Also wenn ich sehe im Bereich der Steuerverwaltung, der EDV und.
Ich glaube, Georg Milbert hat damals schon in Dresden Grundstücke vorgehalten, damit sie mitregiert werden können, hier von Dresden aus.
Also das wäre jetzt nicht mein Modell, gell?
Aber Sie regieren ja unter Führung der CDU und zusammen noch mit der SPD. Wenn Sie jetzt sagen, also ich fand, habe es ein bisschen aufgemerkt bei dem Thema Steuern gerechter vor allem erheben und dann natürlich auch verwenden, da sind Sie doch in der Falle der Tagespolitik gelandet, oder? Als BSW-Politikerin. Und eigentlich in meiner Wahrnehmung, Frau Wolf, eigentlich als linke Politikerin, die Sie ja sehr lange waren und von dieser Partei sehr getragen wurden. Also dieses Kompromisse machen und etwas verkaufen, was man vor der Wahl nicht, sagen wir mal, nicht reinen Herzens angeboten hätte, das muss Sie doch auch schmerzen, oder? Sie sind ja jetzt nicht nur eine Verwalterin und Chefin eines Ministeriums, sondern Sie sind ja auch eine Frau mit Überzeugungen.
Also natürlich möchte ich auch gestalten und natürlich möchte ich auch verändern und Sachen gerechter machen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite zucke ich immer so ein bisschen zusammen, wenn Kompromisse als etwas per se sozusagen Negatives bezeichnet oder beschrieben werden. Ja, ich habe deutliche politische Punkte, die mich antreiben und Überzeugungen, die ich auch nicht verkaufen werde. Aber ich weiß darum, dass in einer Demokratie der politische Kompromiss der Königsweg ist. Und deswegen finde ich persönlich bei allem Streiten für meine inhaltlichen Überzeugungen es auch gut und richtig, wenn am Ende Kompromisse stehen, die auch gesellschaftlich tragfähig sind und die am Ende dazu führen, dass alle irgendwie mit leicht zerknirschten, aber trotzdem überzeugten Gesicht über eine Ziellinie kommen.
Schön formuliert. Ich mache mich gar nicht lustig. Es ist einfach so, ja, das ist halt die Realität.
Ich bin noch sozialisiert zu DDR-Zeiten. Ich bin, bis ich 14 war, in einem Land groß geworden, wo eine Einheitspartei Lieder gesungen hat mit "Die Partei hat immer Recht". Und ich bin davon überzeugt, dass es keine Partei gibt, die immer Recht hat und dass die politische Auseinandersetzung und eben der Kompromiss der ungleich bessere Weg sind und dass mit dem Kopf durch die Wand an der einen oder anderen Stelle nachvollziehbar ist, aber politisch selten tragfähig.
Aber mit dem Kopf durch die Wand ist sozusagen der Zauber der Opposition, ja? Also man muss gar nichts umsetzen, sondern man kann sozusagen das Maximum fordern und jetzt sind sie Rendezvous mit der Realität, also mit der landespolitischen Realität. Es ist ein bisschen eine allgemeine Frage, aber wie wohl fühlen Sie sich eigentlich in Ihrer Rolle jetzt? Also Sie kommen ja von weit her, ja? Also Sie sind Bürgermeisterin gewesen. Sie sind von der, ich habe es gerade gesagt, von der Linken sehr weit getragen worden, auch in einem Land, das von der Linken regiert wurde unter Bodo Ramelow. Und jetzt sitzen Sie in einer Koalition mit Union und SPD und verwalten auch ein bisschen den Mangel. Das will ich jetzt gar nicht, das ist ja nicht Ihre Schuld, das ist halt so. Aber wie wohl oder unwohl ist Ihnen eigentlich gerade so?
Naja, Sie haben so ein kleines bisschen meine Biografie aufgezeichnet. Ich habe 12 Jahre im Landtag gesessen auf der Oppositionsbank und ich weiß, wie es sich anfühlt, die reine Lehre aufs Papier zu schreiben und davon umsetzen zu können gleich null und wie sich das anfühlt. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, gestalten zu können, auch als Oberbürgermeisterin und eine Verwaltung zu leiten und die entsprechenden Vorlagen in den Stadtrat einbringen zu können und dafür zu kämpfen und tatsächlich verändern zu können. Und im Zweifel würde ich mich immer wieder dafür entscheiden, tatsächlich in einer Veränderungsrolle das Land jeden Tag und die Stadt jeden Tag ein bisschen besser machen zu können. Dieses Milliardenprogramm für kommunale Investitionen, was ja am Ende real tatsächlich bedeutet. Ne? Ich war gerade in meiner alten Schule, in die ich 1982 eingeschult wurde. Und in meiner alten Schule von 1982 hängt immer noch exakt dieselbe Tapete und es stehen noch exakt dieselben Schultoiletten. Der einzige Unterschied ist, dass abgeschlossen ist an den Schultoiletten, weil sie nicht mehr benutzt werden können.
Das tut mir leid zu hören, aber ich kann es riechen, was Sie mir gerade erzählen.
Genau. Okay. Man hat's ja, ne? Hat ja jeder sofort sein Bild vor Augen. Ja. Und das Gefühl, den Kommunen jetzt 1 Milliarde zur Verfügung gestellt zu haben, und die gibt es eben nur, weil das BSW in Thüringen mitregiert, damit genau diese Missstände aufgeräumt werden können, das ist auch durchaus ein gutes Gefühl. Und das beantwortet Ihre Frage insoweit, wie geht's mir damit? Jeden Tag Thüringen ein kleines bisschen besser zu machen, ist ein gutes Gefühl.
Das klingt aber echt gut gerade, weil ich erinnere mich, als Sie nach der Parteigründung mit Ihrer Bundesvorsitzenden Namensgeberin Sarah Wagenknecht schwer im Clinch lagen, da hat man Ihnen ja regelrecht angemerkt, wie bedrückt Sie waren. Also heute geht es Ihnen besser.
Naja, bedrückt, mein Anspruch.
Das hat sich schon umgetrieben, das hat man schon gemerkt.
Naja, in mir war der Wille, tatsächlich Thüringen mit einem sehr starken Fokus auf dieses Land, Thüringen zum Positiven verändern zu können. Das, was ich im Wahlkampf versprochen habe und genau das, was Sie zu Beginn geäußert haben, die Frage des funktionierenden Staates, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Bus kommt, dass man sich darauf verlassen kann, dass in der Schule auch ein Lehrer steht, genau für diejenigen, die sich nicht aus dem Ärmel schüttelnd einen Nachhilfelehrer leisten können. Genau an den Punkten sind wir jetzt mit einer ganz großen Vehemenz dran und das war mir wichtig, ja.
Dann komme ich doch mal von der anderen Seite. Sie haben eben gesagt, im Grunde genommen, Sie kommen noch aus einer Zeit, wo die Partei immer recht hatte. Die Partei heißt ja bei Ihnen in der Partei Sarah Wagenknecht, um in diesem Beispiel zu bleiben. Und das, was Anja gerade ansprach, wo Sie deutlich mitgenommen aussahen, war ja, als die Partei auch unbedingt recht haben wollte. Wie ist es denn heute so um das Verhältnis von BKW und BSW, also Bündnis Katja Wolf und Sarah Wagenknecht
knapp
bestellt.
Knapp daneben.
Ja, knapp.
Also ich finde ja, wenn ich die Bilder sehe, so mitgenommen sah ich gar nicht aus, aber es waren anstrengende Zeiten, weil wir tatsächlich Tag und Nacht in Koalitionsverhandlungen gesessen haben und sie vorbereitet haben. Und das als junge, kleine Partei, das war schon eine Herausforderung. Und ja, natürlich will das ja gar nicht wegschwurbeln, waren auch die nächtlichen Diskussionen mit dem Bundesvorstand nicht immer leichtfüßig aus dem Ärmel geschüttelt sozusagen. Die Situation hat sich insoweit, finde ich, gut gefunden. Natürlich sind wir immer noch in einem Austausch und an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche.
Den Bundesvorstand gibt es de facto in der Öffentlichkeit gar nicht mehr nach 4,9 irgendwas Prozent.
Naja, wir spüren ihn schon immer noch mal. Aber praktisch ist es natürlich so, dass wir es geschafft haben, in Thüringen wirklich eine tolle Fraktion aufzubauen. Die Landtagsfraktion funktioniert, sie arbeitet. Ich komme gerade aus dem Landtag. Wir haben gerade Plenarsitzung und zu sehen, wie alle in ihre Rollen im besten Sinn die wirklich annehmen und wirklich mit ganz großem Herzblut und inzwischen auch jeden Tag mehr Kompetenz da im besten Sinn zu funktionieren. Das ist jetzt kein schönes Wort, zu funktionieren, aber in einem politischen Betrieb tatsächlich das Land am Laufen zu halten, eigene Akzente einzubringen, das ist schon auch schön. Die Landesregierung ist ins Laufen gekommen und sie wir arbeiten gut zusammen mit unterschiedlichen, ist doch logisch, jeder hat sein eigenes Programm, jeder hat unterschiedliche politische Schwerpunkte. Aber ich finde, das, was unsere Landesregierung miteinander trägt, ist das Wissen darum, dass wir eine Verantwortung für Thüringen haben und dass wir unsere unterschiedlichen Ansätze miteinander beraten und jeder am Ende gut durch die Tür kommen muss. Das ist immer das Bild, was wir miteinander haben. Und es muss am Ende immer Thüringen nutzen. Und mögen Sie mir jetzt Blauäugigkeit oder Naivität vorwerfen, ich habe das Gefühl, das haben wir bisher relativ gut gemacht.
Ich habe immer so, wenn ich an das BSW in Thüringen denke oder speziell an Sie, habe ich immer den Eindruck, Sie haben sozusagen, Sie haben im Wort gestanden und Sie haben Ihr Wort auch gehalten. Sie wollten Realpolitik machen und das tun Sie jetzt auch. Und gleichzeitig fällt mir dann immer so ein bisschen die Geschichte zum Beispiel der Piratenpartei ein, die auch in ihrer Zeit ja ein Aufbruchsmomentum war, ein politisches, die auch eine bestimmte Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen hat. Es ging dann vor allem um Datenschutz und Sicherheit, Datensicherheit. Jetzt frage ich mich manchmal, also Malte, er sagt es ja gerade, in Umfragen liegen sie bei 3-4% bundesweit. Ja, in Brandenburg zum Beispiel, wo sie ja mitregieren und auch in Thüringen und auch in Mecklenburg-Vorpommern ist es ganz okay. Und gleichzeitig ist die Linke, auf die muss ich Sie ansprechen, jetzt bei 10-12% und war, glaube ich, bei der Europawahl bei 2,4% oder so im vorletzten Jahr. Haben Sie manchmal, oder ich sag mal, was ich denke, manchmal, das ist ein Projekt auf Zeit. Das ist jetzt, weil Sie jetzt in der Verantwortung sind und erstmal da reingewählt sind und auch bleiben, ist das gut. Aber wo soll das Momentum kommen für eine Wiederwahl bei einer in sich ja doch zerstrittenen Partei? Ich weiß, dass Sie am Wochenende eine Klausur des Parteivorstands haben und der Landesvorsitzenden. Man hat jetzt nicht gerade das Gefühl, dass das eine vitale Partei ist und auch nicht das Gefühl, dass deren Bundesvorstand ein Fan von Katja Wolf ist. Erklären Sie das mal.
Jetzt haben Sie den ganz großen Bogen aufgemacht.
Ja, ganz großer Bogen. Ich kann auch 2 oder 3 Fragen daraus machen, aber mir geht es so um dieses, Sie haben den Sprung gewagt. Das ist, finde ich, mutig gewesen. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht abfällig gemeint. Aber letztlich habe ich das Gefühl, Sie sind jetzt in einer verantwortlichen Position, weil jetzt die Wahlperiode andauert. Aber ich sehe überhaupt nicht, wo diese Partei, die eben bundesweit bei 3-4% steht, einen irgendwie gearteten gesellschaftlichen Vorschlag macht. Es dreht sich alles, so in meiner Wahrnehmung, um eine vergrätzte Vorsitzende gerade. Wo sind Sie da?
Also ich fange mal bei Ihrer Einleitung an und der Frage, ich wollte Realpolitik machen. Das, auch da zucke ich ein kleines bisschen zusammen, weil mir das zu einfach gebrochen ist. Ich möchte, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, ist aber trotzdem der Kern. Ich möchte das Land besser machen. Ich finde, wir haben eine Verantwortung, unseren Kindern dieses Land und diese Welt besser zu übergeben, als sie im Moment aussieht. Das ist tatsächlich das, was mich antreibt. Und ob ich das in einer Regierungsverantwortung kann oder auf einer kommunalen Ebene oder gegebenenfalls auch auf einer Oppositionsbank, das ist am Ende zweitrangig. Es geht darum, dass wir eine Verantwortung für dieses Land haben und auch für die Zukunft und die zukünftigen Generationen. Das ist das, was mich antreibt. Ja, ich habe diesen Sprung gewagt und der fiel mir nicht leicht. Und Sie haben die Linke angesprochen. Ich finde, die Linke hat gerade im Bundestagswahlkampf einen sehr, sehr tapferen Kampf gekämpft, hat sich inhaltlich klar positioniert und hat damit Vertrauen zurückgewonnen, was sie im Vorfeld verloren hatte. Und deswegen bin ich da überhaupt nicht irgendwie grämig oder neidisch drauf. Das ist politischer Wettbewerb und an der Stelle hat die Linke im politischen Wettbewerb offensichtlich für viele ein überzeugendes Angebot gemacht. Ob das auf Dauer trägt, darüber kann man nur spekulieren. Das BSW ist im Moment in einer schwierigen Situation, aber auch da bin ich verhältnismäßig nicht gelassen. Das klingt jetzt so tiefenentspannt, das ist es nicht. Aber ich sehe natürlich die Entwicklung, ne, als die Grünen sich gegründet haben, dass sie am Anfang nicht geschafft haben, in den Bundestag einzuziehen. Als sie das erste Mal kandidiert haben, sind die Grünen sehr, sehr deutlich an der 5%-Hürde gescheitert. Selbst die AfD ist das erste Mal an einer 5%-Hürde im Bundestag gescheitert. Das heißt, Parteiaufbau braucht, aber Parteiaufbau kann mit dem richtigen Programm. Und ich finde, das hat das BSW trotz allem mit dem Fokus darauf, Das ist das, was ich gesagt habe, den funktionierenden Staat und wieder den klassischen Arbeit, die klassisch arbeitende Mittelschicht in das Zentrum zu rücken ihrer Politik. Das finde ich, da gibt es eine Repräsentationslücke und da kann das BSW durchaus die richtige und ist das BSW die richtige Antwort. Aber und Sie haben gesagt, zerstrittene Partei, lassen Sie mich noch diesen einen Satz sagen. Ich glaube, dass man spürt, dass wir das in Thüringen bei allen inhaltlichen Diskussionen, die wir führen, aber eine klassisch zerstrittene Partei sind wir nicht in Thüringen. Und das ja, das findet sich natürlich auch noch sehr auch normal bei neu gegründeten Parteien, dass es da ein inhaltliches Zusammenruckeln gibt und sozusagen noch ein System, theoretisch würde man sagen, eben noch kein zusammengefügtes System gibt, was in sich sozusagen, wo jedes Rädchen in sich greift, das muss ich noch finden, aber ich bin davon überzeugt, das findet sich.
Die Zentrierung auf Sarah Wanknecht als Anführerin, sage ich jetzt mal höflich, das muss sie doch stören. Wenn sie sagen, also wir teilen ja diese Herkunft und diese Erfahrung, ja, dieses aus der DDR-Zeit, dass sozusagen keine Debatten, hier wird eine Ansage gemacht und wer nicht mitläuft, der den ziehen wir schon irgendwie gerade. Ja. Das ist das, was ich, also man hört ja kaum was von Sarah Wagenknecht, aber zum Beispiel nach der Bundestagswahl diese Kampagne mit der in Anführungszeichen gestohlenen Wahl, ja, das ist beleidigte Leberwurst, ja, und viel zu klein für diese im Grunde ja hochbegabte Politikerin. Stört sie das nicht, diese Konzentration? Ach so, vielleicht dazu noch eine etwas unterhaltsame Frage, die ich mir auch stelle. Im Dezember, gar nicht mehr so lange hin, wollen Sie sich einen neuen Namen geben? Haben Sie einen vorgeschlagen? Haben Sie einen Vorschlag?
Ich habe keinen vorgeschlagen, weil ich tatsächlich nicht zur Kreativfraktion in unserer Partei gehöre. Da sind Menschen ungleich besser begabt. Ich habe alleine schon anderthalb Jahre gebraucht, um mir zu überlegen, in welcher Farbe ich meine Wohnzimmerwand streiche. Also da bin ich tatsächlich der Überzeugung, dass das andere Menschen besser können als ich.
Was hören Sie so?
Bei den Namen?
Ich weiß, das ist jetzt abschweifend, aber das ist natürlich spannend.
Ja. Ich habe ehrlich gesagt, es tut mir leid, wirklich jetzt ohne Quatsch, ich würde es Ihnen sagen, wenn ich was wüsste. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich den Fokus auf Thüringen habe und überhaupt nicht auf die Bundespartei. Und mal, also außer die witzigen Vorschläge, die ich im Netz gefunden habe, kenne ich tatsächlich keine. Mhm. Ist mir aber auch zweitrangig. Ich will Ihre Frage nach Sarah Wagenknecht beantworten. Ich finde, für die Gründungssituation war der Weg völlig richtig mit einer, mit dem bekanntesten Gesicht, die für diese Politik steht, die mit dem Buch Die Selbstgerechten ja auch eine sehr klare inhaltliche Beschreibung einer aktuellen Situation vorgenommen hat und die damit auch einen sehr klaren Kompass vorgegeben hat, wo die Partei hin will. Und da zu starten mit einem solchen sozusagen Vorzeigepolitikerin und dies auch im Namen, fand ich, um die Klarheit zu haben, was wollen wir und nicht stundenlang Programme erklären zu müssen, fand ich den Weg richtig. Dass man jetzt in die Debatte geht, wie die Partei sich weiterentwickelt, wie sie auch sich vom Namen her weiterentwickelt, finde ich persönlich auch richtig. Ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, so kurz vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, darüber kann man streiten. Ich glaube, ein Jahr später wäre es auch okay gewesen.
Jetzt stehen Sie in Sachsen-Anhalt bei 6% nach der letzten Umfrage. Das ist ja alles andere als sicher. Wir werden da einen sehr zugespitzten Wahlkampf erleben. Die AfD steht ja bei um die 40% und könnte die absolute Mehrheit der Mandate gewinnen. Das heißt, da wird das alles auf ARD, AfD gegen CDU zu laufen. Wer verteidigt quasi die Freiheit, wie immer man gerne möchte. Ähnliches wird in Mecklenburg-Vorpommern passieren, wenn das schief geht. Die berühmte wenn das schief geht Frage und die bei 6% muss man die stellen. War es das dann endgültig? Also außerhalb von Thüringen und vielleicht der Landesregierung von Brandenburg?
Herr Bieber, Sie haben ganz sicher Verständnis dafür, dass mein Fokus als Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsidentin wirklich auf Thüringen liegt. Und
absolut, das wollte ich ja schon abschaffen, deshalb kann ich die Frage ja gleich stellen.
Genau, und deswegen können wir das gleich mit verwursteln. Es ist tatsächlich so, dass ich ein hohes Vertrauen habe, dass der Sachsen-Anhalter, ich übe da immer noch Landesverband, vernünftige Entscheidungen trifft. Da ist man ja auch noch auf der Suche nach der politischen Strategie. Ich nehme wahr, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Ich persönlich halte eine sehr, sehr klare Positionierung auf einem extremen Oppositionskurs vielleicht nicht für die alleinig richtige Antwort, aber auch an der Stelle gibt es noch Debatten innerhalb des Landesverbandes und das ist die Aufgabe des Landesverbandes. Da werde ich von der Seitenlinie keine klugen Ratschläge geben.
Aber das Parteimitglied Katja Wolf, wenn ich sie richtig verstehe, würde sich garantiert freuen, wenn das BSW in Sachsen-Anhalt jedwede Zusammenarbeit mit der AfD von vornherein ausschließt, oder?
Naja, was ist Zusammenarbeit? Also das Parteimitglied Katja Wolf freut sich definitiv, wenn das BSW eine klare Abgrenzung sowohl inhaltlich als auch personell zur AfD deutlich macht. Das definitiv. Ich habe immer gesagt, ich begreife das BSW als Alternative zur Alternative und deswegen braucht es inhaltlich eine klare Abgrenzung. Aber, und das ist auf der anderen Seite aus meiner Sicht wirklich wichtig, die bisherige Methodik so zu tun, als wäre alles das, was von der AfD kommt, von vornherein nicht würdig darüber zu diskutieren und zu überlegen, ist vielleicht ein wahrer Kern mit dran. Den Ansatz halte ich tatsächlich für falsch. Ich glaube, dass wir uns inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen müssen. Und ja, ich stehe dazu, dass es keine Zusammenarbeit, keine Koalition oder in irgendwie einer gearteten Form eine Verbrüderung gibt.
Was ist denn dann der Unterschied zwischen inhaltlicher Auseinandersetzung und Verbrüderung, also im politischen Alltag?
Naja, ich kann es an einem Beispiel ganz konkret machen. Wenn wir im Thüringer Landtag darüber streiten, ob ein Antrag der AfD es wert ist, in den Ausschuss zu überwiesen zu werden und wir genau über diese, tatsächlich mehr über die Formalie, geht das oder geht das nicht, streiten als über den Inhalt selbst, finde ich persönlich das einen falschen Weg. Ich finde, wir müssten mehr über die inhaltlichen Punkte auch reden. Und mir persönlich bricht kein Zacken aus der Krone, wenn es irgendwann mal die Situation gibt, dass man sagt, naja, da hat die AfD einen Punkt, das überweist mein Ausschuss.
Aber was heißt das dann?
Die Thüringer AfD, die ja nun mit Björn Höcke wirklich, destruktiv, würde ich noch freundlich sagen, ist, ja, gibt es denn überhaupt inhaltliche Punkte, wo Sie sagen, ja doch, da lässt sich drüber nachdenken zumindest?
Naja, das sind bisher wenige und mir ist bisher keiner jetzt so verinnerlicht, dass ich denke, ja, das ist ein Punkt, wo man definitiv miteinander arbeitet. Aber ich will diesen Automatismus, dass man die AfD zum Maß aller Dinge macht, indem man sagt, alles, was sie vorschlägt, wird automatisch abgelehnt und verdammt. Diesen Automatismus finde ich falsch. Ich finde, da braucht es ein kleines bisschen mehr Bereitschaft, wirklich auch in einen inhaltlichen Diskurs zu gehen.
Aber was heißt das? Ich habe es, vielleicht bin ich, weil ich im Zerstörungsmodus heute bin, noch nicht verstanden. Was heißt denn das konkret? Die AfD macht einen sehr klugen Vorschlag. Egal, was ich mir jetzt ausdenke.
Es wäre mal eine Überraschung, aber
so,
kann ja passieren.
Es ist ein kluger Antrag. Der ist sogar finanzierbar. Der ist richtig geschrieben. Also man findet jetzt kein Haar in der Suppe. Heißt denn das, Sie stimmen dem Antrag zu oder Sie kommen zufällig um die Ecke mit einem ähnlich lautenden Antrag der Koalitionsfraktionen, damit Sie dem Antrag der Alternative nicht zustimmen müssen? Weil das wäre ja dann im Grunde genommen Augenwischerei, wenn Sie sagen, wenn die was Kluges machen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Heißt aber auch, dann müssen wir es auch mal machen.
Naja, das hat zwei verschiedene Ebenen. Die Frage ist, was würde ich machen, wenn das BSW 51% hat? Und dann würde ich Ihnen sagen, wenn es den sehr ungewöhnlichen Fall geben würde, dass die AfD plötzlich und unerwartet einen sehr vernünftigen Vorschlag macht, ja Gottchen, dann ist es halt so. Dann kann ich mit Gelassenheit sagen, war mal ein guter Vorschlag und ansonsten trotzdem weiter in eine inhaltliche Debatte gehen. Und Sie haben es vorhin gesagt, mit Björn Höcke sind wir natürlich in einer Sondersituation und keiner kann mir im Landtag vorwerfen, dass wir uns irgendwie miteinander verbrüdern würden. Es gibt da trotzdem eine sehr, sehr klare inhaltliche Auseinandersetzung und auch eine sehr abgegrenzte inhaltliche Auseinandersetzung. Aber, und Sie haben auf der anderen Seite eben genannt, was macht dann die Koalition? Klar, das sind dann die Punkte, die man, und das gehört sich auch so, in einer Koalition miteinander bespricht und einen am Ende trotzdem Kompromiss miteinander erarbeitet.
Aber ich könnte mir jetzt, ich habe es ja richtig verstanden, die Überschrift auf die Stirn tätowieren, wenn die AfD einen klugen Vorschlag macht, stimmen wir dem zu.
Wenn die AfD einen vernünftigen, ich würde mir das nicht auf die Stirn tätowieren,
ja,
das wäre mein
nicht.
Erstes Tattoo und das wäre jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Sehnsuchtsort für das erste Tattoo. Die Wenn die AfD einen vernünftigen Vorschlag macht, bricht mir kein Zacken aus der Krone zu sagen, die AfD hat einen vernünftigen Vorschlag gemacht.
Heißt aber immer noch nicht, sie tragen ihn dann mit. Aber was macht es denn dann so schwierig, wenn sie sagen, wenn die was Kluges machen, ja, dann machen wir es halt.
Im Moment sind wir in einer Koalitionskonstellation, die das so in dieser Weise noch inhaltlich diskutiert. Und das ist auch okay so. Ich finde das auch nicht schlimm, dass wir da auch in der Koalition noch über den richtigen Weg und den richtigen Umgang streiten.
Dann habe ich noch ein anderes Problem, was ich nicht verstanden habe. Sie sagen,
ich hoffe, das andere haben wir jetzt ein bisschen geklärt.
Ja, noch nicht so richtig, aber Sie haben sich schön hinter der Koalition versteckt.
Ich will mich doch gar nicht verstecken. Ich will nur jetzt den Koalitionspartnern nicht eins reinwirken. Absolut. Das gehört sich auch nicht, finde ich.
Verständlich. Sie haben gesagt, oder Sie haben versucht, uns zu erklären, warum es das BSW weiter braucht. Also das war ja eben die Frage von Anja, braucht es eigentlich noch oder ist es nicht eigentlich, kann das jetzt rausgeräumt werden, kommt das nächste in die Auslage? Und Sie haben das Beispiel der Grünen beispielsweise genommen oder der AfD, die beide auch gescheitert sind und dann später gewachsen sind. Ich verbinde aber mit beiden, ich kann zu beiden Teilen ein Wort sagen oder zwei Worte und jeder weiß, wofür diese Parteien stehen. Die Grünen, das ist die Umwelt verbessern, AfD ist Ausländer raus. Was ist denn BSW in zwei Worten?
Für mich, also ich glaube, dass Ihnen viele Mitglieder noch unterschiedliche Antworten geben. Ich kann Ihnen meine geben, Vernunft und Gerechtigkeit. Die Frage, vernünftig, aber gerechte Politik zu machen, unideologische Politik zu machen. Zu sagen.
Aber das sagen die Freien Wähler auch von sich.
Naja gut, die haben wir nicht maßgeblich in Thüringen. Vielleicht ist das BSW eine, wobei ich die Freien Wähler nie als Partei wahrgenommen habe, die Frage der sozialen Gerechtigkeit durchdeklinieren und tatsächlich durchhalten. Also da würde ich jetzt mit Ihnen streiten. Und deswegen ist genau das für mich der Markenkern. Unideologisch, ohne dass man sich in Schubladen stecken lässt, vernünftige Sozialpolitik, aber auch eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen und den Fokus dabei auf diejenigen zu legen, die zu oft politisch durchrutschen, auf die hart malocht haben, ihr Leben lang hart malocht haben, auf diejenigen, die jeden Tag pünktlich und zeitig aufstehen, schwer auf Arbeit gehen und die höchste Steuerlast in diesem Land tragen.
Aber da habe ich die SPD auf einen, für.
Haben Sie das Gefühl, dafür haben Sie die SPD? Würden Sie an der Stelle mit gutem Gewissen als Malocher die SPD wählen? Ich nicht.
Ich da ist still in der Leitung aus dem SPD-Bundesland.
Nein, ich finde es interessant, dass ausgerechnet, ich weiß noch, als Sarah Wagenknecht den Verein gegründet hat, der dann zur Partei wurde, Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit, da habe ich gedacht, ausgerechnet Sarah Wagenknecht, ja, pachtet die Vernunft. Das geht für mich gar nicht richtig zusammen. Es ist eine wirklich, das ist ja nicht selten im politischen Betrieb und erst recht nicht im Spitzenbetrieb, dass Leute doch ein ziemlich großes Ego haben und jetzt nicht gerade, also sie ist jetzt nicht so, so total geerdet, ja, in ihrem Auftreten und in ihrer Vita. Und das ist mir oft aufgefallen. Sarah Wagenknecht hat in Talkshows, wo sie ja kaum noch sitzt im Moment, immer sowas gesagt, da kriege ich immer Briefe. Und immer, wenn sie Widerspruch bekommen, hat sie gesagt, ich kriege Briefe, ich kriege E-Mails, ich kriege Anrufe von Leuten, die sagen, genau, Frau Wagenknecht. Und das ist eine selbstgebastelte Vernunft, ein selbstgebastelter Vernunftbegriff, hatte ich immer wieder das Gefühl, wenn ich ihr so zugehört habe. Und weil sie jetzt diese, ich wäre da jetzt gar nicht drauf gekommen, aber weil sie nun ausgerechnet diesen Begriff Vernunft hier ins Feld führen, ja. Es ist eine in ihrer Gründungsgeschichte und in ihrer Fixierung auf eine Person eigentlich, also spricht vieles gegen Vernunft, sag ich jetzt mal freundlich. Ja, das dürfen Sie mir jetzt natürlich, da müssen Sie mir jetzt natürlich auch widersprechen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich habe so ein ganz doof, gerade als Ostdeutsche, so ein ganz doofes Gefühl bei Sarah Wagenknecht, ja, viel, viel Ego, viel, wenig, wenig Verhaftung, viel Wut auch und Kränkung und da immer dieser Vernunftbegriff, das finde ich echt schwierig. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen mit der Vernunft, was Sie unter politischer Vernunft verstehen?
Naja, Sie reden ja im Moment mit Katja Wolf und genau. Ich glaube, dass
deshalb frage ich ja auch Sie.
Dass tatsächlich, ich will gar nicht irgendwie jetzt in alte Geschichten eintauchen. Ich weiß nur, als ich Eisenach 2012 als Oberbürgermeisterin übernommen habe, habe ich eine Stadt die völlig pleite war, übernommen und musste in eine dramatische Haushaltssicherung gehen und habe über 10 Jahre ein Haushaltssicherungskonzept umgesetzt, was geprägt war von Schmerz, aber am Ende eben auch von Vernunft und die Stadt heute wieder gut dastehen lässt und wieder selbstbestimmt eben nicht mehr in der Haushaltssicherung seiend mit verhältnismäßig gesunden Stadtfinanzen ausgestattet zu sein, ohne Kassenkredit und mit deutlich reduzierten Krediten, die noch abzuzahlen sind. Und ich finde, das ist vernünftige Politik und dabei immer wieder auch im Blick zu behalten, für wen mache ich das? Und das muss jeder für sich selber beantworten. Ich weiß, die Frage, für wen mache ich das, habe ich immer diejenigen im Fokus, die eben auf den funktionierenden Staat angewiesen sind. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, eben die, die darauf angewiesen sind, dass der Bus kommt, die, die darauf angewiesen sind, dass die Schule funktioniert, diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass sie einen Arzt finden und eine vernünftige ärztliche Betreuung, auch wenn sie gesetzlich versichert sind.
Aber worauf Anja ja hinzielte, da sind wir dann wieder bei, wir waren vorher mal beim Bündnis Katja Wolf BKW gegen das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW. Sarah Wagenknecht bedient sich ja auch viel von so Geraune, da geht es dann gegen die Eliten und das geht ja sehr ins Populistische, während sie ja die Pragmatikerin sind, die hier pragmatische Politik macht. Und dann sind wir wieder bei der Frage, wie lange hält so eine Partei so eine Spannung aus? Weil sie haben ja nun in den letzten gut 50 Minuten sehr viel dafür getan, dass ich nicht mit dem Argument komme, das BSW ist eine populistische Partei, die das Blaue vom Himmel verspricht, wie Sarah Wagenknecht das zum Teil tut. Und im Zweifelsfall ist immer irgendwer schuld oder, wie Anja sagt, irgendwer hat ihr einen Brief geschrieben. Also wie lange geht das noch so gut zwischen den beiden Flügeln? Hätte ich fast gesagt, zwischen den beiden Damen.
Naja, ich Damen Ärger sagt gekriegt. Man nicht mehr.
Ja, ich weiß. Ja. Alter weißer Mann.
Mhm. Ich habe mich Anfang 2024 entschieden, zum BSW zu gehen. Und das war eine harte Entscheidung, das muss ich ehrlich sagen. Weil das macht man nicht mal so über Nacht, die Partei zu wechseln und nach 30 Jahren zu sagen, wir haben uns auseinandergelebt.
Ich habe irgendwo gesehen, Sie haben Ihren Mitgliedsausweis der Linkspartei noch unterschrieben von Gregor Gysi und den halten Sie auch in Ehre, ja?
Mein Mitgliedsausweis stammt von Anfang 92 und ja, ich weiß noch, wo er liegt und das ist auch gut so. Weil ich finde, man muss auch zur eigenen Biografie und zur eigenen Entwicklung stehen. Das finde ich wichtig und das werde ich jetzt auch nicht sozusagen irgendwie innerlich in den Dreck treten. Die Entscheidung war trotzdem richtig, dass BSW auch durch meine Person zu unterstützen und mich mit auf diesen Weg zu begeben, weil ich, es waren nur 4 Seiten, aber die 4 Seiten Gründungskonsens immer noch richtig finde. Und genau in diesem 4 Seiten Gründungskonsens ist die Frage der vernünftigen Politik zu sagen, was kann Gesellschaft leisten, was kann sie gegebenenfalls auch nicht leisten. Was ist eine unideologische Politik? Was ist eine Politik, die den Fokus auf Menschen legt und nicht auf woke Debatten? Und wo die Frage der Sojamilch am Ende die wichtigere ist sozusagen, was mit Lebensrealität der Thüringerinnen und Thüringer relativ wenig zu tun hat.
Da klingt jetzt aber doch schon ein bisschen Populismus
nee,
an.
Nee, das ist kein Populismus.
Sind.
Nee, das ist tatsächlich eine Enttäuschung damals auch über die Linke gewesen, weil ich das Gefühl hatte, dass der Fokus auf die wirklichen Probleme im Land verloren waren und dass der Fokus darauf, wie läuft's denn gerade, tatsächlich verloren war. Und dieser Gründungskonsens, diese 4 Seiten Manifest, was das BSW im Grundkonsens als Programm sozusagen, dünnes Programm gebe ich zu, aber als Metaebene miteinander vereinbart hat, das finde ich persönlich den richtigen Ansatz. Und das finde ich persönlich auch den richtigen politischen Ansatz. Eben auch eine an vielen Stellen nicht mehr zu leistende Migration. Das ist das, was mich als Oberbürgermeisterin rumgetrieben hat, zu sagen, es gibt irgendwo Grenzen von dem, was vernünftig und gut leistbar ist. Das auch real anzusprechen, das auch zu benennen, was die Linke nicht mehr getan hat, das finde ich durchaus vernünftig und das finde ich auch nicht populistisch.
Wir sind ja auf der Zielgeraden, deshalb ich habe jetzt aber nicht, Sie haben jetzt aber nicht den Satz gesagt und diese Vernunft, die ich gerade ausgebreitet habe, sehe ich 1:1 bei Auftritten von Sarah Wagenknecht.
Sarah Wagenknecht ist in einer anderen Rolle und das ist auch völlig in Ordnung und diese Rolle füllt sie aus. Sie ist
fühlen Sie sich vollkommen von ihr repräsentiert?
Ich bin in einer Partei sozialisiert und groß geworden, die weiß, dass sie pluralistisch aufgestellt war. Und ich finde unterschiedliche politische Ansätze und durchaus pluralistische Wege in einer Partei überhaupt nicht schlimm. Auch an der Stelle will ich wiederholen, ich will in keiner Einheitspartei sein.
Kann ich aber trotzdem Bündnis Katja Wolf drüber schreiben?
Nein. Nein.
Zurück zur Finanzministerin zum Schluss. Die Kollegen haben mir eine Frage aufgeschrieben, die ich ganz naheliegend finde, weil ich als inzwischen in Sachsen wohnender diese Frage schon beantwortet gekriegt habe. Thüringen kriegt 2,5 Milliarden von dem Sack Geld, den der Bund gefunden hat, dem Investitionsbooster-Programm, wie immer man will. Wo geht's denn hin im Freistaat Thüringen?
Thüringen kriegt 2,5 Milliarden aus den Mitteln, die der Bund auf eine sehr schräge Art und Weise plötzlich kreditfinanziert aus dem Hut gezaubert hat. Über die 2,5 Milliarden sind wir trotzdem dankbar. Ich habe es gesagt, wir werden in den nächsten, ne, bei uns in das Jahresscheiben von 210 Millionen Euro. Diese 210 Millionen tun wir erstmal rein technisch in den Thüringer Haushalt. Und ich habe es gesagt, die ersten 4 Jahre werden davon sozusagen 250 Millionen im Jahr die Kommunen für Investitionen kriegen. Wie es dann weitergeht, muss man sehen, muss man verhandeln, muss man sehen, wo wir dann stehen und wo der größte Bedarf ist. Aber der Schwerpunkt ist an der Stelle ganz klar für die Kommunen. Dass das Ganze abgebildet wird über den Thüringer Landeshaushalt, ist normal, ist aus unserer Sicht die vernünftigste Art und Weise gewesen, damit umzugehen. Aber das klare Bekenntnis zur Investitionstätigkeit.
Die letzte Frage hat Anja Meier.
Hab ich die?
Also ich würde sie Ihnen gönnen.
Einfach eine. Okay. Denken Sie manchmal nicht auch, dass die Linke, der Sie ja viele Jahre, sogar Jahrzehnte angehört haben, fast also daran gewachsen ist, dass Sarah Wagenknecht nicht mehr dabei ist?
Ach, das ist ein Blick in die Glaskugel. Das ist, also ich glaube, dass wenn man in einer Ehe so zerrüttet miteinander lebt, ist es vernünftig, sich zu trennen. Und von daher war der Weg wahrscheinlich beidseitig durchaus sozusagen befreiend. Ob das der Linken gut getan hat.
Das ist jetzt aber ein Bild. Aber dann ist es doch auch nicht klug, in die neue Ehe gleich als dominante Diva zu gehen, oder? Und da weiterzumachen, wo man aufgehört hat.
Oh, das ist jetzt aber eine gemeine Zuspitzung. Ich will mich ausdrücklich von Ihren Worten distanzieren.
Sonst hätte es auch Ärger gegeben. Leute. Vielen Dank an Katja Wolf, die Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen und mit dem zweiten Hut Landesvorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht, ist nicht des Bündnisses Katja Wolf, wie ich mehrfach betont habe, betont sie auch jetzt.
Und was mir wichtig ist zu betonen, es hat Spaß gemacht mit Ihnen. Herzlichen Dank.
Und danke an Anja Meier, die Chefreporterin des Fokus Magazins. Wahlkreis Ost, unseren Podcast in der ARD Audiothek, überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin jetzt auch leer geredet. Bis dann. Tschüss.
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 Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.